I have a very good friend.
Ein sehr guter Freund von mir schickt mir jedes Mal zur Generalkonferenz eine neue Krawatte, die ich dann in der Versammlung, in der ich spreche, tragen soll. Er hat einen sehr guten Geschmack, finden Sie nicht auch? Mein junger Freund hat einige Schwierigkeiten zu bewältigen, durch die er in manchem eingeschränkt ist. In vielem anderen wiederum ist er außergewöhnlich. Beispielsweise macht er mit seiner Kühnheit bei der Missionsarbeit den Söhnen Mosias Konkurrenz. Meiner Meinung nach hat er einen unbeschreiblich festen Glauben, weil dieser so schlicht ist. Ich glaube, Scott kann sich gar nicht vorstellen, dass nicht jeder Mensch der Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage angehört. Und dass nicht jeder das Buch Mormon gelesen hat und ein Zeugnis hat, dass es wahr ist. Ich möchte Ihnen erzählen, was Scott erlebt hat, als er das erste Mal allein mit einem Flugzeug geflogen ist, um seinen Bruder zu besuchen. Ein Mitreisender, der in der Nähe von Scott saß, erzählte von dessen Gespräch mit seinem Sitznachbarn. Hallo, ich heiße Scott. Wie heißen Sie? Der Sitznachbar sagte ihm seinen Namen. Was arbeiten Sie? Ich bin Ingenieur.
That's nice. Where do you live?
Toll. Wo wohnen Sie? In Las Vegas. Dort haben wir einen Tempel. Wissen Sie, wo der Tempel der Mormonen steht? Ja, ein wirklich schönes Gebäude. Sind Sie Mormone? Nein. Ich finde, Sie sollten einer werden. Diese Kirche ist großartig. Haben Sie das Buch Mormon gelesen? Nein. Das sollten Sie aber machen. Es ist ein großartiges Buch. Ich stimme Scott von ganzem Herzen zu. Das Buch Mormon ist ein großartiges Buch. Die Worte des Propheten Joseph Smith, die in der Einladung zu Buch Mormon stehen, habe ich beständig im Sinn. Ich habe den Brüdern gesagt, das Buch Mormon sei das richtigste aller Bücher auf Erden und der Schlussstein unserer Religion. Und wenn man sich an dessen Weisungen halte, werde man dadurch Gott näher kommen als durch jedes andere Buch. In diesem Jahr befassen wir uns in der Sonntagsschulklasse mit dem Buch Mormon. Mögen wir uns bei der Vorbereitung und dem Unterricht bewogen fühlen, dem kühnen Beispiel Scotts zu folgen und Menschen, die nicht unserem Glauben angehören, zu erzählen, was uns diese besondere Heilige Schrift bedeutet. Ein vorherrschendes Thema im Buch Mormon wird im letzten Vers des ersten Kapitels im ersten Nephi zum Ausdruck gebracht. Nephi schreibt, aber siehe ich, Nephi, werde euch zeigen, dass die liebevolle, große Barmherzigkeit des Herrn über all denen waltet, die er ihres Glaubens wegen erwählt hat, um sie mächtig zu machen, ja, zur Kraft der Befreiung. Ich möchte darüber sprechen, wie das Buch Mormon eine liebevolle Barmherzigkeit des Herrn in diesen letzten Tagen aufbewahrt wurde, indem es uns auf reine und auf die richtigste Art und Weise die Lehre Christi aufzeigt. Viele Begebenheiten im Buch Mormon haben mit Befreiung zu tun. Als Lehi mit seiner Familie in die Wildnis zog, ging es um Befreiung vor der Zerstörung Jerusalems. Die Geschichte der Jarediten handelt ebenso wie die Geschichte der Amalekiten von einer Befreiung. Alma der Jüngere wurde von Sünde befreit. Helamans junge Krieger wurden in der Schlacht befreit. Nephi und Lehi wurden aus dem Gefängnis befreit. Das Thema Befreiung zieht sich durch das ganze Buch Mormon hindurch. Es gibt zwei Begebenheiten im Buch Mormon, die einander sehr ähneln und etwas sehr Wichtiges lehren. Das erste steht im Buch Mosia und beginnt im Kapitel 20. Hier geht es um König Limhi, der im Land Nephi wohnt. Die Lamaniten hatten einen Krieg gegen das Volk Limhi angefangen. Der Krieg endete damit, dass die Lamaniten König Limhi gestatteten, sein Volk zu regieren. Es aber in ihre Knechtschaft geriet. Der Friede war also nicht besonders angenehm. Als das Volk Limhi genug von der Ausbeutung durch die Lamaniten hatte, überredete es den König, wieder gegen sie in die Schlacht zu ziehen. Dreimal wurden sie geschlagen. Ihnen wurden schwere Lasten auferlegt. Schließlich demütigten sie sich und schrien mächtig zum Herrn, er möge sie befreien. In Kapitel 21, Vers 15 lesen wir die Antwort des Herrn. Und nun war der Herr wegen ihrer Übeltaten langsam, ihr Schreien zu vernehmen. Dennoch hörte der Herr ihre Schreie und fing an, den Lamaniten das Herz zu erweichen, sodass sie anfingen, ihre Lasten leichter zu machen. Doch hielt der Herr es nicht für richtig, sie aus der Knechtschaft zu befreien. Kurz nachdem Ammon mit einigen Männern aus Zarahemla angekommen war, entwarfen sie gemeinsam mit Gideon, einem Führer unter dem Volk Limhi, einen Plan. Dieser gelang. Sie flohen aus der Ausbeutung durch die Lamaniten. Der Herr war langsam, ihr Schreien zu vernehmen. Warum? Wegen ihrer Übeltaten. Die zweite Begebenheit ähnelt dieser in vielen Punkten. Es gibt aber auch Unterschiede. Diesen Bericht finden wir in Hosea 24. Alma und sein Volk hatten sich im Land Helam niedergelassen, als ein lamanitisches Heer an die Landesgrenzen kam. Sie trafen aufeinander und kamen zu einer friedlichen Lösung. Bald darauf begannen die Anführer der Lamaniten, dem Volk Alma, ihren Willen aufzuzwingen und luden ihren schwere Lasten auf. Im 13. Vers lesen wir, und es begab sich, die Stimme des Herrn erging an sie in ihren Bedrängnissen, nämlich, erhebt das Haupt und seid voller Trost, denn ich weiß von dem Bund, den ihr mir gemacht habt. Und ich werde mit meinem Volk einen Bund machen und es aus der Knechtschaft befreien. Das Volk Alma wurde aus der Hand der Lamaniten befreit und gelangte sicher zurück nach Zarahemla, wo es sich mit dem Volk dort zusammentat. Worin unterscheiden sich das Volk Alma und das Volk von König Limhi? Offensichtlich gab es mehrere Unterschiede. Das Volk Alma war friedfertig und rechtschaffener. Die Menschen hatten sich bereits taufen lassen und waren einen Bund mit dem Herrn eingegangen. Sie demütigten sich vor dem Herrn bereits, bevor sie bedrängt wurden. All diese Unterschiede waren Grund genug und machten es auch gerecht, dass der Herr sie auf wundersame Weise schnell aus der Hand befreute, die sie in Knechtschaft gehalten hatte. Aus diesen Schriftstellen lernen wir etwas über die Macht der Befreiung durch den Herrn. In Prophezeiungen, in denen das Leben und die Mission Jesu Christi vorhergesagt werden, wird uns die Befreiung, die er für uns bereitet hat, verheißen. Sein Sühnopfer und die Auferstehung ermöglichen uns allen die Befreiung vom körperlichen Tod und, wenn wir umkehren, die Befreiung vom geistigen Tod und damit auch die Segnungen des ewigen Lebens. Die Verheißungen des Sühnopfers und der Auferstehung, die Verheißungen der Befreiung vom körperlichen und vom geistigen Tod, machte Gott dem Mose, als er sagte, denn siehe, dies ist mein Werk und meine Herrlichkeit, die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. Im Gegensatz zu den Glaubensansichten, die uns in den Heiligen Schriften so schön dargelegt werden, stehen die Mächte des Säkularismus, die die altbewährten Grundsätze aus den Heiligen Schriften in Frage stellen, aus den Schriften, die uns über Jahrhunderte Richtschnur gewesen sind, weil darin die Werte und Maßstäbe festgelegt sind, die unser Leben prägen. Die Säkularisten erklären, dass die Lehren aus der Bibel falsch und die Lehren des Meisters veraltet seien. Sie verkünden laut, jeder Mensch müsse frei sein, seine eigenen Maßstäbe zu setzen. Sie wollen die Rechte der Gläubigen abändern, und zwar gegensätzlich zu dem, was in den Schriften und durch die Worte der Propheten gelehrt wird. Wie gesegnet sind wir doch, dass wir den Bericht über die Mission unseres Herrn und Erretters im Buch Mormon haben und somit einen zweiten Zeugen für die Lehre, die in der Bibel verkündet wird. Warum ist es wichtig, dass die Welt sowohl die Bibel als auch das Buch Mormon hat? Ich glaube, die Antwort ist im 13. Kapitel des 1. Nephi zu finden. Nephi berichtet, und der Engel sprach zu mir, nämlich, diese letzten Aufzeichnungen, die du bei den anderen gesehen hast, das ist das Buch Mormon, sollen die Wahrheit der ersten, also der Bibel, bestätigen, die von den 12 Aposteln des Lammes stammen, und sollen die klaren und kostbaren Dinge, die daraus weggenommen worden sind, kundtun und sollen allen Geschlechtern, Sprachen und Völkern kundtun, dass das Lamm Gottes der Sohn des ewigen Vaters und der Erretter der Welt ist und dass alle Menschen zu ihm kommen müssen, sonst können sie nicht errettet werden. Weder die Bibel für sich allein noch das Buch Mormon für sich allein reicht aus. Beide sind notwendig, damit wir die vollständige Lehre Christi erfahren und darin unterwiesen werden. Dass wir beide Bücher brauchen, schmälert keines von beiden. Sowohl die Bibel als auch das Buch Mormon sind für unsere Errettung und Erhöhung notwendig. Präsident Ezra Taft Benson hat ja ausdrücklich gesagt, wenn die Bibel und das Buch Mormon gemeinsam verwendet werden, werden falsche Lehren zustanden gemacht. Zum Schluss möchte ich auf zwei Geschichten hinweisen, eine aus dem Alten Testament und eine aus dem Buch Mormon, um aufzuzeigen, wie die beiden Bücher ineinander wirken. Die Geschichte Abrahams beginnt mit seiner Befreiung von den götzendienerischen Chaldäern. Später wurden er und seine Frau Sarah von ihrem Kummer befreit und es wurde ihnen verheißen, dass alle Völker der Erde durch ihre Nachkommenschaft gesegnet sein würden. Im Alten Testament finden wir den Bericht darüber, wie Abraham Lot, seinem Neffen, aus Ägypten mitnimmt. Lot, der sich als erster für ein Stück Land entscheiden durfte, wählte die Jordanebene und schlug sein Zelt gegenüber von Sodom, einer überaus sündhaften Stadt, auf. Die meisten Schwierigkeiten, denen sich Lot in seinem Leben gegenüber sah, und es gab deren viele, kann man auf seine erste Entscheidung zurückführen, nämlich, dass er den Eingang seines Zeltes mit Blick auf Sodom errichtete. Abraham, der Vater der Glaubenstreuen, machte in seinem Leben andere Erfahrungen. Natürlich gab es viele Schwierigkeiten, aber er war gesegnet. Wir wissen nichts darüber, nach welcher Richtung der Eingang von Abrahams Zelt ausgerichtet war, aber im letzten Vers des 13. Kapitels von Genesis finden wir einen deutlichen Hinweis. Dort steht, da zog Abraham mit seinen Zelten weiter und ließ sich bei den Eichen von Mamre in Hebron nieder. Dort baute er dem Herrn einen Altar. Genau weiß ich es nicht. Aber ich glaube schon, dass der Eingang von Abrahams Zelt zum Altar zeigte, den er dem Herrn gebaut hatte. Wie komme ich zu diesem Schluss? Weil ich die Geschichte aus dem Buch Mormon kenne, wo König Benjamin sein Volk anweist, sich zu versammeln, um seine letzte Rede zu hören. König Benjamin wies sie an, ihre Zelte mit dem Eingang zum Tempel hin aufzuschlagen. Wir können vom Bösen und von der Schlechtigkeit befreit werden, wenn wir uns den Lehren aus den Heiligen Schriften zuwenden. Der Heiland ist der große Befreier, denn er befreit uns von Tod und Sünde. Ich erkläre, dass Jesus der Messias ist und dass wir ihm näher kommen können, indem wir im Buch Mormon lesen. Das Buch Mormon ist ein weiterer Zeuge für Jesus Christus. Die ersten Zeugen für Jesus Christus sind das Alte und das Neue Testament, also die Bibel. Denken wir noch einmal daran, was mein Freund Scott über das Buch Mormon gesagt hat. Es ist ein großartiges Buch. Und ich bezeuge Ihnen, dass das Buch Mormon unter anderem deshalb so großartig ist, weil es mit der Bibel im Einklang ist. Im Namen Jesu Christi. Amen.